ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute darf ich wieder einen absoluten Superstar aus der Szene hier bei mir als Gast begrüßen. Das erste Mal deutscher Meister wurde er 1996. 1998 war dann seine erste Weltmeisterschaftsteilnahme. Ab diesem Moment ist er von den ganz, ganz großen Bühnen des Agilities nie wieder verschwunden. Er ist einer von dreien, der im August 2011 das HSZ in NRW gegründet hat. Ich freue mich übertrieben doll, dass er uns heute ein bisschen seiner wertvollen Zeit schenkt und uns ein bisschen mit auf seine ganz, ganz eigene Agility-Reise nimmt. Hallo Philipp Müller-Schnick.
Ja, hallo Jan. Danke für die Einladung. Ist eine super Geschichte, um die Leute da draußen ein bisschen zu unterhalten. Ja, leider sind die meisten ja ausgesperrt durch die Pandemie. In den Hallen können nichts machen und von daher ist das eine super Idee, sowas ins Rollen zu bringen und ja, mal ein bisschen über Agility zu quatschen.
Ja, geil. Mal sehen, wie viele wir da draußen damit erreichen.
Ja, sind wir mal gespannt, ne?
Cool. Philipp, nimm uns mal mit. Wann hast du deinen ersten Hund bekommen? Wie bist du zum Agi gekommen?
Ach Gott, das ist ja lange, lange her. 1995. Beziehungsweise 1994. Das war ein Cocker Spaniel und eigentlich zum Sport gekommen. Ich habe erst, ich habe den mit meiner Mama zusammen angeschafft und dann hieß es, der Hund muss erzogen werden. Ja, dann haben wir natürlich die Hundeschule beziehungsweise den Hundeplatz in der Nähe gesucht. Das war bei uns damals in Rating-Lindorf, ein Boxerclub und in dem haben wir mit dem Hund halt ein bisschen Erziehung gemacht. Das war mir aber langweilig. Ich war ja erst 14 Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, ein bisschen Hundesport. Dann gab es damals Breitensport. Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass der Cocker Spaniel auf Unterordnung genauso viel Lust hatte, wie seine Ohren lang waren. Nämlich gar nicht. Und das Sportliche hat ihm auch total Spaß gemacht. Und dann sind wir quasi ein Ort weiter. Da haben die das ja eigentlich noch relativ neue, ne, Agility angeboten. Und dann ja, sind wir da mal hin, haben geguckt. Der Hund fand es mega super. Und ja, dann haben wir angefangen, sind wir gestartet da in dem Verein und sind dann mit dem Verein oder in dem Verein relativ schnell ja, ans Agility gekommen. Damals noch alles nur auf der linken Seite. Es gab ja nur zwei Sprunghöhen und ja, so hat sich das dann in dem Verein entwickelt. Dann wurde der Verein immer größer, auch mit den Ideen, die man halt so mitgenommen hat. Ich hatte damals ein super Team, mit dem ich den Verein auch aufgebaut habe. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen und zwar ziemlich schnell.
Ja, ja cool. Aber wenn man das jetzt heute so rückblickend hört, ey, war das schon eine ganz, ganz andere Zeit. Ne? Nur links geführt, also ganz, ganz anderes Agility als das, was wir heute kennen.
Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Wir haben irgendwann mal Videos geguckt von früher. Das heißt, die erste, damals war es ja noch keine Weltmeisterschaft, sondern Europameisterschaft. Ich glaube, das war 95 oder 96, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und wenn man sich das da anguckt, plane Pedigree-Hürden, die Hürden so groß wie, fast anderthalbfach so groß wie die Gaikan, die es jetzt heute auf Turnierebene gibt, die großen dünne Stangen auch mit Holzauflegern und die Geräte. Die Hunde sind 75 gesprungen, die Latschhunde. Es gab ja nur zwei Klassen. Und die anderen mussten alle irgendwie, ich glaube, es war 40 springen. Also es war schon recht, es war eine total witzige Zeit und es hat sich so rasend schnell entwickelt. Das ist der Wahnsinn.
Krass. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf deinen Weg? Was kam als zweiter Hund? Wie erlebt man seine ganzen Weltmeisterschaften? Nimm uns mal einfach in die Geschichten mit, auf die du irgendwie ein bisschen Bock hast, sie zu erzählen.
Ja, ja, Gott, wo fängt man dann an? Es war ja mit dem Cocker Spaniel, der von sich aus super motiviert war. Damals eben auch, ich habe einfach das Glück gehabt, in eine Zeit reinzurutschen, wo das noch nicht dann so viele ganz so ambitioniert gemacht haben. Ich habe relativ schnell für mich den Entschluss gefasst zu sagen, wenn man macht, dann macht man es richtig. Hatte eben auch das Glück, dass die richtigen Leute damals in dem Verein waren und mich auch unterstützt haben als Jugendlicher. Ansonsten wäre das ja gar nicht gegangen. Und dann nahm das so seinen Lauf. Ne? Die ersten Meisterschaften, die man gelaufen ist, die ersten deutsche Meisterschaften, also mit dem Cocker Spaniel. Und dann war es die erste Weltmeisterschaft und damals Europameisterschaft. Und da ist ein ganz dickes Ding passiert. Da ziehen mich dann teilweise noch ein paar Leute mit auf. Da ist der Cocker Spaniel nämlich im Tunnel verschwunden. Und dann habe ich gedacht, warum kommt der da nicht mehr raus? Dann hatte der aber so einen Druck gehabt. Und dann musste er leider sein Geschäft im Tunnel verrichten. Das war natürlich dann auch vorbei gewesen. Aber für mich als Jugendlicher war das, ich habe mir ein ganz großes schwarzes Loch gewünscht, wo ich mich drin verstecke, weil ich mit dem Hund auch noch vorher rausgegangen bin. Der hat alles gemacht, aber der war so aufgeregt, der hat das gar nicht ausgehalten. Und dann hatte der da halt ein bisschen Druck. Ne? Ist mit einem Rückblick eine witzige Geschichte. Damals fand ich es nicht so witzig, als das passiert ist. Aber mittlerweile kann ich da sehr drüber lachen und ist halt passiert. Ne? Das sind Hunde. Aber er war zumindest so, dass er im Tunnel gelaufen ist und nicht im Slalom, wie es dann manche andere gemacht haben. Auf jeden Fall, ja. Dann ist der Cocker Spaniel ein bisschen älter geworden. Und dann bin ich durch Zufall auf den ersten Border Collie gekommen. Das war damals der Chap. Der hatte eine Vereinskollegin. Und die hat aber keine Lust, den Sport zu machen. Dann habe ich mit dem Hund angefangen. Gab ja damals noch keine Hallen. Ne? Das war alles draußen bei Wind und Wetter. Ich kann mich noch an Trainings erinnern, wo wir dann wirklich im knöchelhohen Schlamm trainiert haben. Das war halt damals normal. Im Regen, bei jedem Wetter, bei dem schlechtesten Licht. Das hat man früher so gemacht. Und mit dem Hund, ja, ist mir dann auch relativ, weil ich da auch da wieder das Glück hatte, einen Hund zu haben, der schnell gelernt hat, der gut mitgemacht hat. Ja, mit dem Hund bin ich dann auch zweimal auf eine Weltmeisterschaft gefahren, deutsche Meisterschaften auch gut abgeschnitten. Und dann kam so die Zeit in dem Verein, das waren, glaube ich, 10 Jahre, die ich da war, aufgebaut. Also auf dem kleinen Verein in Ratingen einen großen Verein gemacht mit vielen Sportlern, mit vielen nationalen Teilnahmen an Events. Dann kam die Ausbildung, beziehungsweise im Beruf fertig gewesen. Ja, dann ging es erstmal weg, also auch aus dem Verein weg. Und dann kam so die Zeit zu sagen, ich brauche mal erst einen eigenen Hund. Ne?
Ja.
Dann bin ich zu dem Finn gekommen. Das war ja mein erster eigener Border Collie. Das war hier noch genau die Züchterin. Ja, wie in so einem schlechten Film, in so einem Schrebergartenhäuschen hat die gewohnt. Mit acht verschiedenen Border Collies, eine super Züchterin, also die Frau, mega, mega viel Ahnung, hat auch mit Leichensuchhunden gearbeitet, die Border Collies dazu ausgebildet, auf Wasser und auch Schutzhundesport mit denen gemacht, also wirklich sehr, sehr talentiert auch, aber auch eine Frau, die extrem viel Ahnung hatte damals. Und da habe ich dann halt meinen kleinen Finn geholt. Und am Anfang war mir das sehr suspekt, weil ich habe dann in Hannover gewohnt und die hat nicht weit davon weg gewohnt. Ist mir aber empfohlen worden. Und dann habe ich mir da meinen kleinen Tricolor-Rüden rausgesucht aus dem Wurf. Und ja, mit dem bisher, wenn man das jetzt so rückblickend ist, habe ich dann halt geschafft, wirklich 5-mal mit diesem Hund auf eine Weltmeisterschaft zu fahren.
Krass.
Und das fast hintereinander. Da war ein Jahr dazwischen, wo wir es nicht geschafft haben. Und mir ist halt immer leider international, also national habe ich mit dem Hund wahrscheinlich alles mal gewonnen. Ich glaube, du hast 2 oder 3 Mal die German Classics, wenn ich mich nicht erinnere. Aber international im Team ja und im Einzel hatte ich halt immer ein bisschen Pech. So, und aber Gott, ne? Das war ein Hund, den findest du so halt auch nicht mehr wieder. Den hat man damals liebevoll den Panzer genannt. Weil wenn er gerannt ist, ist er gerannt wie die Sau. Nur Bremsen und so enge Kurven, wie man es heute ausbildet, das hatten wir damals nicht. Und der Hund hat von sich halt gesagt, ich gebe immer 110%, aber für die Kurve, da strenge ich mich nicht an. Und dann haben wir bei dem Hund das halt tatsächlich in den Griff bekommen, indem wir viel mit einem sogenannten heutigen Catchgar gearbeitet haben, weil Jürgen war damals auch ein enger Vertrauter, mit dem ich auch viel trainiert habe. Und er hatte mit seinem Terrieren damals dieselben Probleme, haben wir da dran gearbeitet. Und dann wurde das immer besser. Und dadurch kam ja auch der Ketschka-Dreher oder der Ketschka so ziemlich ins internationale Business rein, weil ich so mit einer der Ersten war, der das dann halt immer angewendet hat, den Hund den Rücken springen lassen, weil beim Mitdrehen hat er sich gesagt, wenn du dich drehst, dann renne ich nochmal 10 Meter weiter. Wenn ich aber mich gegendrehe, dann komme ich eng. Und das haben wir dann halt bei dem Hund extremst viel gemacht. Und ja, das hat sich dann ja auch sehr etabliert bei vielen Hunden.
Ja, geil. Philipp, wie ist das heute für dich? Wenn du rückblickend jetzt weißt, dass du einer derjenigen bist, der, ich nenne das mal, erfunden hat oder mit auf den Markt geworfen hat und heute sieht man das am laufenden Band.
Ja, es ist also erfunden auf dem Markt. Man hat versucht, Ideen zu entwickeln, wie kann ich was weiterentwickeln oder wie kann ich dem Hund helfen. Ne? Es ging ja damals, viele Hunde haben von sich aus was angeboten, was andere eben nicht tun. Und entwickelt würde ich jetzt nicht sagen. Es war ein Zufall. Viele nennen es anders, viele machen es anders. Ist einfach nur schön zu sehen, dass man mit Sachen, darum geht es ja auch, helfen kann und dass man eben immer für irgendwas eine Lösung finden kann. Man muss sich halt ab und zu auch mal Gedanken machen, wie man das nennt und ob man das dann für sich beansprucht oder ob es von jemand anders ist, ist ja relativ Wurst. Hauptsache es funktioniert. Das ist für mich wichtig.
Ja, wie cool. Das zieht sich komplett durch alle Gespräche, ne? Ihr seid alle so bescheiden in dem, was ihr da sagt, aber ihr habt so unheimlich viel für diese Szene einfach getan und tut es auch immer noch. Also, krass.
Ja, also die Sache ist ja, was heißt Bescheidenheit, ne? Es ist, ich habe etwas, was ich anwenden kann. Ich habe etwas, was ich vermitteln kann. Ich bin mit Sicherheit auch wie die anderen auch und das ist ja eine Geschichte, die eben auch für einen Trainer spricht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fußball. Es gibt auch sehr gute Trainer, die nie gut Fußball gespielt haben. Und was können diese Trainer gut? Die Trainer können gut beobachten und die Trainer können gut Sachen einschätzen, Hunde einschätzen, Teams einschätzen und dann dafür das passende und den richtigen Ansatz finden. Darum geht es ja. Und wenn man das schafft, dann ist es gut. Und wenn man das nicht schafft, ja, dann wird es halt ein bisschen mühsam. Ne?
Hast du denn zu der Zeit damals auch schon Training gegeben?
Ja, also ich habe Training ab dem, als ich mit dem Cocker Spaniel da in dem Verein war, da war ich, glaube ich, mit 15 der Erste, weil ich habe da nicht nur Agility gemacht, ich habe da auch noch Erziehung und Gruppenarbeit gemacht, ich habe Schutzhundesport gemacht, ich war quasi 6 Tage die Woche auf diesem Hundeplatz und habe dadurch eben sehr viel gelernt, hatte eine ältere, erfahrene Frau an der Hand, die mir sehr viel beigebracht hat und habe dann mit 16 Jahren Gruppen von über 40 Hunden auf dem Platz geleitet in der Gruppenerziehung. Das war schon...
Krass!
Ja, das war schon... eine Zeit, wir haben da auch ein Trainingssystem für Agility entwickelt, weil wir da einen Zulauf hatten von, also die Kurse, die wir da gemacht haben, Halbjahreskurse waren es damals, glaube ich, gewesen, zu festen Zeiten angemeldet, die waren immer mit 20, 30 Leuten besucht. Und dann habe ich, da musste man ein richtiges System aufstellen und ich war halt erst 16 Jahre, ne? Und dann habe ich mit denen zusammen Sachen entwickelt, wie kann man das halt perfektionieren mit so vielen Leuten, mit Trainern, immer in Stationen arbeiten. Das hat sich sehr gut entwickelt damals, sehr gut herausgestellt. Ja, und so hat man halt alles nach vorne gebracht. Ne?
Wie sehr hilft dir heute diese Zeit von damals? Oder das, was du von damals gelernt hast, mitnehmen konntest?
Ja, es hilft einem in der Richtung, dass man eben nicht nur, also ich kann ja nur von mir sprechen, man hat früher, muss ja ein bisschen zurückgreifen, ich habe halt Agility gemacht, dadurch, dass ich sehr breit aufgestellt war, eben auch den Schutzhundesport, selber auch Hunde geführt. Ich war Figurant, habe eben auch diesen Sport sehr intensiv ausgeübt, hatte halt nie den Schutzhund zum Führen in den Klassen, weil ich da nicht auch noch einen Hund hatte. Ich hatte ja schon 2 fürs Agility. Habe aber da sehr viel figuriert und diese Zeit... habe da auch viele Workshops und Seminare mitgemacht und auch gerade die Erziehungsgeschichten, die haben mir sehr, sehr viel geholfen, eben nicht nur auf den Menschen oder beziehungsweise nicht nur den Hund zu sehen, den Menschen zu sehen, sondern eben beides zusammen. Und ich habe mich dann auch, als ich in Hannover war, habe ich mich, weil ich in meinem Job nicht mehr arbeiten wollte, ich habe gemerkt, das läuft gut mit den Seminaren, habe dann da meine Hundeschule aufgemacht in Hannover, habe mich selbstständig gemacht, das ist jetzt auch schon 22 Jahre her. Und seitdem mache ich eben nur Hundeausbildung und habe dann aber nicht nur Agility gemacht, sondern eben sehr viel auch Erziehung, ja, sehr viel auch mit Pensionshunden gearbeitet damals. Und diese ganzen Sachen helfen eben auch, manchmal auch Sachen anders anzugehen, eben nicht nur aus dem Sport raus, weil man eben auch einen großen Erfahrungsschatz hat, wo liegen die Probleme. Agility ist ja nicht, nehmen wir nicht nur ein Bällchen und lassen den Hund über die Hürden springen, sondern es ist ja sehr komplex. Und klar macht es 90% einfach, weil die Hunde einfach mitarbeiten wollen und die Menschen auch. Aber es gibt eben auch eine Prozentzahl, wo es nicht so einfach ist und wo man dann eben auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen, also wo ich drauf zurückgreifen kann, weil ich ihn eben habe, weil es nicht mit Agility zu tun hat.
Krass, mega. Philipp, ich klebe dir herbe an den Lippen und ich denke, dass es allen anderen da draußen auch so geht. Krasses Gespräch, jetzt schon, danke. Ja, mega geile Einblicke.
Gerne, gerne.
Und dann, was ist passiert? Also dann hast du dich selbstständig gemacht vor über 22 Jahren. Also an der Stelle erstmal, was für ein Geschenk, ne, diesen Job 22 Jahre machen zu dürfen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe mich alleine selbstständig gemacht in Hannover. Wie gesagt, auch mit Hilfe der Angela Seidel damals, das ist diejenige, von der ich auch den Finn bekommen habe. Die hat damals auch die Border Collies gezüchtet. Und ja, das hat dann in Hannover so seinen Lauf genommen. Bin dann aufgrund, weil es wieder zurück in die Heimat verschlagen hat, damals mit dem Thomas Behrens, der seine Pfötchenschule hatte, in Berlin, da sind wir dann Partner geworden. Ich habe die Pfötchenschule in Hilden übernommen.
Okay.
Und habe dann da eben, wie gesagt, Agility, aber eben auch Welpenerziehung, Junghundkurse, Erziehungskurse, Trickdog, und Pensionshundeausbildung. Das war so bis 2011 mein Geschäft da, was ich gemacht habe. Und dann sind über die Zeit, es war eine schöne Zeit, ich war für mich alleine, wie gesagt, richtig selbstständig, alleine, damals allerdings ohne Halle. Und okay. Dann sind wir auf die Idee gekommen, weil ich den Daniel, ja, der Daniel ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ich kenne den, da war ich 16 und da hat er eben auch schon Agility gemacht, damals mit seinem Chip und mit seinem Shade. Und seit der Zeit kennen wir uns. Und als ich dann zurückgekommen bin, haben wir natürlich auch, als ich in Hilden war, auch immer oder sehr schnell wieder Kontakt gehabt. Und irgendwann kam halt so die Sache auf, zu sagen, mal hier draußen rumlaufen, lass uns doch mal eine Halle suchen. Und wie es denn so wollte, haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht, haben dann die Halle gefunden und hatte damals schon auch leicht Kontakt zu Tobias, aber Daniel eher mehr. Und dann ist das eben so gekommen, dass wir bei uns zusammengetan haben, rumgesponnen haben. Aus der Spinnerei wurde das dann relativ schnell so, dass wir gesagt haben, lass uns diesen Schritt gehen. Das kann eigentlich nicht in die Hose gehen, weil Daniel hatte sich seine Klientel aufgebaut hier in der Nähe. Ich von Hilden aus bis hierhin sind es, 10 Kilometer, 15 Kilometer. Ich habe da seit 10 Jahren einen Grundstein gelegt gehabt, habe einen großen Kundenkreis gehabt. Da haben wir gesagt, es kann ja nur besser werden. In der Halle haben die Leute mit Sicherheit mehr Bock zu trainieren als bei Wind und Wetter draußen. Und so ist die Idee entstanden. Und mit einigen Hürden und mit einigen Herzschlagmomenten ist es uns dann zum Glück auch geglückt, das umsetzen zu können, als die Ersten in Deutschland dieses Projekt zu starten.
Geil. Philipp, kannst du dich noch an deine allererste Trainingseinheit in der Halle als Trainer erinnern?
Ehrlich gesagt, nein. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir das erste Mal in dieser Halle standen, weil wir haben diese Halle aus einer Insolvenz rausgekauft. Und ich weiß noch damals genau, wie diese Besitzerin, Pächterin, was es auch immer war, versucht hat, uns zu beeinflussen, dass es nicht über die Bank gehen soll, sondern dass es einen anderen Weg gehen soll. Und,
okay, alles klar.
Ja, auch eben, wie die Halle damals aussah, es war nicht runtergekommene, aber es war schon eine sehr vernachlässigte Tennishalle, die eben nicht mehr lief. Und wir hatten das Glück, eben die da dementsprechend aufkaufen zu können zu der Zeit.
Ja, cool. Und dann ist es echt durch die Decke gegangen, das Ganze, ne?
Das ist so. Die Leute haben, wir sind ja nicht die Einzigen gewesen, die gesagt haben, die starten so ein Projekt. Es hatte jeder, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Hose voll, in dieses Wasser zu springen, um nicht zu wissen, klappt das oder klappt das nicht. Und als dann eben diejenigen gesehen haben, dass so ein Projekt funktioniert, seitdem war der Boom der Hallen nicht mehr zu bremsen. Und man sieht, es geht ja immer weiter. Also es eröffnen ja immer mehr Hallen. Und ich muss sagen, ich bin damals schon vorher sehr viel in der Schweiz gewesen, weil ich da sehr viele Freunde habe, aber eben auch viele Trainings gegeben, viele Seminare gegeben. Und die Schweizer haben das ja schon 10 Jahre vor uns gehabt. Und sind so die ersten gewesen, wo man eben auch viele Eindrücke mitgenommen hat, wo man auch viele Leute hatte, die man fragen konnte. Fängt vom Boden an bis zu anderen Sachen. Und mit diesem Wissen und Know-how hat man dann eben gesagt, man wagt diesen Schritt. Und wir bereuen ihn bis heute nicht.
Krass. Ja. Also ich hatte es auch schon zu einem deiner Mitstreiter gesagt. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ich spreche da im Namen von ganz, ganz vielen, dass ihr damals da reingesprungen seid. Weil das kann man nicht anders sagen. Ihr seid halt maßgeblich an der Entwicklung der Szene in Deutschland beteiligt.
Zumindest was die Hallen betrifft. Und
ja.
Es hat sich auch herausgestellt, es war halt, wir sind drei, wir sind schon sehr unterschiedlich, ne? Das ist so. Jeder hat seine eigenen Sachen und jeder hat seine eigenen Gedanken. Aber es passt, so wie wir zusammenarbeiten, wie die Faust aufs Auge. Und ist auch gut, dass jeder unterschiedlich ist und dass jeder so seine eigenen Ideen auch mit reinbringt. Und der Kampf für uns war halt schon, wenn man jetzt zurückdenkt oder zurückblickt und sagt, Turniere in Hallen, das ist ja gar kein Problem. Und auch noch andere Geschichten, begleitende Prüfungen in Hallen. Bis diese Sachen erreicht worden sind, sind wir da ganz schön vor Wände gelaufen und auch da haben wir eine extrem starke Unterstützung gehabt von zwei sehr, sehr geschätzten Freunden aus Bayern und ohne die würde auch die ganze deutsche Szene heute wahrscheinlich nicht so die Turniere laufen können und nicht so dieses Ganze durchziehen können, weil es damals ein grundlegender Stein war, um das ins Rollen zu bringen.
Ja, cool.
Ja.
Ja, Philipp, aber das war ja auch nicht das Einzige, wo du so in so einer Vorreiterposition warst, ne?
Was meinst du damit?
Dein Richter werden.
Ach so, mein Richter werden. Ja, das ist auch ein Thema, da könnte man stundenlang drüber sprechen. ich hatte als ich war ja einer der Ersten, der trotz Hundeschule Richter werden wollte. Und hab's da auch nicht sehr einfach gehabt und hätte auch ohne meine beiden Freunde aus Bayern das wahrscheinlich so nicht umsetzen können, weil es da einfach viele Leute gab, die das aus ihrer Sicht nicht für richtig empfunden haben, dass jemand, der das beruflich macht, auch gleichzeitig Richter werden darf. Was ich nie verstanden habe, aber diese Meinungen existieren immer noch und mittlerweile hat man sich damit abgefunden und die sich mit Zähneknirschen auch, weil sie einfach da keine Handhabe gefunden haben.
Ja, krass. Mittlerweile bist du sogar internationaler Richter, oder?
Ja, schon seit, jetzt auch schon seit 5 Jahren, ja.
Krass. Was fasziniert dich so sehr am Richten?
Es macht einfach Spaß, die Sachen, die man ja selber im Kopf hat, oder andersrum, die Sachen, die man selber gerne macht, eben auch zu stellen und eben auch herauszufinden, was die Leute, die jetzt nicht so aus dem direkten ja, Trainingsumfeld kommen, ja, dass auch die Leute die Möglichkeiten haben, mal Herausforderungen zu bekommen, wie ich sie mir vorstelle. Und das liegt ja bei jedem selber, die Kreativität der Sache. Und ich denke, dass ich mit der Sache auch gerade was Linienführung betrifft, da einen sehr guten, sehr gutes Auge für habe, weil ich eben auch viele verschiedene Hunde mit vielen verschiedenen Bewegungsabläufen aus meinem Training eben kenne und dadurch denke auch einen ja, Vorteil zu haben, was dann eben die Gestaltung im Parcours betrifft.
Ja, cool. Was war dein schönstes oder spannendstes Erlebnis als Richter?
Da gibt es viele. Also das Erste, muss ich wirklich sagen, ist gewesen, als ich vor, jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen, 3 Jahren das erste Mal in Kolumbien war und dort gerichtet habe. Nicht aufgrund der Leistung der Hunde, sondern ich habe mich da sehr stark zurückversetzt gefühlt, so auf wie das bei uns vor 10 Jahren war. Ja, es ist eine sehr, sehr kleine Szene da, mit sehr viel herzlichen und sehr viel netten Menschen, habe da sehr viele Erfahrungen mitgenommen, die aber teilweise sehr fortschrittlich sind, was das GT betrifft, aber eben dann auch noch irgendwie bei uns, klar, in Kolumbien, da träumen die von der Halle, sowas gibt es da nicht, da ist man noch auf Feld und Wiese unterwegs. Und ich weiß, wie wir damals für die Location auf 3 oder 4 verschiedene Plätze gefahren sind, wo wir denn jetzt die Quali für ihre Weltmeisterschaft ausrichten können. Die haben sich da echt einen Riesenkopf drum gemacht und haben mich von Platz zu Platz gefahren, um zu sagen, passt dir der, passt dir der. Und da habe ich gesagt, immer, das ist mir total egal, Hauptsache die Hunde treten in keine Menschen. Aber
Krass.
es war eine total andere Erfahrung, weil die ja, 30, 40 Leute sind aus ganz Kolumbien, ist der Wahnsinn. Die Strecken kann man sich nicht vorstellen. Klar, in den USA hat man dieselben Strecken. In Südafrika, da bin ich allerdings nur, da war ich noch kein Richter, da war das auch so gewesen. Da haben die sogar damals, weil das Land so groß ist, die erste Region, muss man sich vorstellen, wie ja, unsere Bundesländer, die haben einen Parcours gestellt und damit der gleiche Parcours auch auf den anderen gestellt wird, ist der dann eine Woche später oder auch teilweise am gleichen Wochenende in den anderen Landeskreisen von Südafrika gestellt worden. Und so haben die ihre Qualis ausgesucht. Also total verrückt. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht, aber so war das damals. Es war auf jeden Fall sehr interessant, weil die Leute hatten natürlich die Möglichkeit, diese Wege dann auch bei sich erstmal nachzutrainieren, weil das nächste Wochenende ja erst ihre Sache dran
Ja,
war.
krass.
Ja, also da gibt es ganz verschickt und gibt es ganz verrückte Geschichten oder in Griechenland, wo man dann auch da ein paar super fortschrittliche, sehr, sehr affine Leute, viele, die eben gerade erst anfangen, wie es bei uns damals war. Aber dann machst du auf der einen Seite deinen Hundesport mit den Leuten und um dich herum laufen Straßenhunde, die nach Fressen suchen. Und das ist schon sehr, ja, also da sieht man mal wieder, oder auch als ich in Brasilien war zum Richten, da sieht man einfach, wie gut wir es in Deutschland haben. Und auch jetzt in dieser Pandemiezeit muss man ganz klar sagen, vielen geht es wirklich schlecht und das ist auch eine richtig beschissene Situation. Aber wer einmal in diesen Ländern war, der sagt, dass es eigentlich und auch in dieser Zeit jetzt sehr gut geht. Weil wir auch Möglichkeiten haben, aufgefangen zu werden. Und in diesen Ländern, wo ich war, da hilft einem eben wirklich niemand. Wenn man da nichts hat, dann ist man weg vom Fenster. Und
Aber wie krass, ne, was man durch Agility so erleben darf dann, ne?
das ist so. Und bei mir war es halt durch das Richten, klar. Aber eben auch durch Seminare, die man dann in solche Länder oder auch in Länder, die weiter weg liegen, auch hinkommt. Und was ich immer wieder festgestellt habe, ist, ja, je weniger die Leute eigentlich haben, desto herzlicher und desto mehr geben sie. Das ist total verrückt.
Ja, cool.
Ja, ja, ja.
Kannst du uns mal mitnehmen zu so einem Seminar? Wie ist ein Seminar mit einem Philipp?
Also früher war ein Seminar mit einem Philipp anstrengend, teilweise auch mit körperlichen Sachen. Wenn es nicht so funktioniert hat, musste man Liegestütze machen. Und wenn es nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte, als ich eben noch Jugendlicher oder Heranwachsender war, dann wurde es auch mal etwas lauter und die eine oder andere Träne ist geflossen.
Bei dir oder bei den Teilnehmern?
Bei den Teilnehmern. bei mir nie. deswegen hatte ich auch ziemlich lange bei den Leuten oder hat sich bei vielen oder hat sich dann so auch der Ruf aufgebaut. Ich konnte eigentlich ganz gut mit leben, dass das der Harte und der Schleifer ist. Wer da mal da war, der hat gemerkt, das ist gar nicht so. Ich versuche halt für jeden das rauszuholen, was für ihn und den Hund das Beste ist. Klar hat man so seine Linie, die man fährt. Der muss man auch treu bleiben. Aber es gibt eben auch immer wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, Hunde oder auch Menschen, die vielleicht in dem Moment nicht so aufnahmefähig sind, es nicht so verstehen. Und in einem Seminar ist es immer schwierig, den Leuten dann auch gerecht zu werden, weil meistens teilt man das in Gruppen auf. Und in diesen Gruppen, wenn man es dann nicht früh genug bemerkt, hat man dann das Problem, dass dann da vier andere stehen oder drei andere, die dann drängeln und derjenige fällt dann halt hinten rüber. Das versucht man so gut wie möglich dann auszumerzen. Es passiert auch nicht mehr so oft, weil die Leute einfach vorher wissen, wo sie sich anmelden. Aber wir haben auch mal, das ist so eine auch Anekdotengeschichte, als wir im Hotel Wolf waren, da haben wir dann immer Fragerunden gemacht, warum seid ihr denn hier die Woche, warum macht ihr denn hier mit? Und da hat einer mal ganz krass die Antwort gegeben, ich kenne euch nicht, ich kenne keine Delizie, ich wollte einfach mal eine Woche von meiner Frau weg. Also da haben dann auch alle anderen am Tisch gelegen, wo wir gesagt haben, okay. Die Leute waren eigentlich hierhin, um intensiv zu trainieren und der wollte einfach mal weg mit seinem Hund und für sich alleine sein. Ja, den packt natürlich, in welche Gruppe willst du den packen, wenn der noch nie was gemacht hat? In so einer Woche geht das. Und solche Leute kommen einem auch nicht mehr aufs Seminar. Aber es ist natürlich schon schwierig, je nachdem, wie Anmeldungen sind. Ne? Dann hast du auf einmal 20 Leute, die können alles, beziehungsweise wissen, worum es geht. Und zwei, die haben noch nie was gemacht. Ja. Und dann wird es halt schwierig. Ja. Aber mit der Erfahrung und mit dem, mit dem nötigen Wissen geht das dann eben auch. Ne? Dann kann man das schon.
Ja. Ja, cool. Jetzt wurde mir so ein ganz kleiner Insider verraten. In der Halle bei euch wird es wohl ab und zu mal laut, wenn so ganz spezielle Menschen links, links, links schreien, sich aber nach rechts drehen und dann verwundert sind, dass der Hund nicht links gesprungen ist.
Ja, es ist ja wie beim Autofahren. Ne? Also da überlegen ja auch viele, wo ist links und wo ist rechts. Da wissen sie zum Glück noch, wenn sie den Blinker gesetzt haben, dass es auch die richtige Seite ist. Aber im Parcours ist es halt, viele haben halt ein Problem mit links und rechts, aber dann kann man ja zum Beispiel auch mit Sachen arbeiten wie weg und hier. Da weiß man immer, weg ist von mir wegdrehen. Das ist, glaube ich, einfacher für die meisten für viele zu verstehen als links und rechts. Wenn man natürlich da eine Schwäche hat, dann sollte man mit diesen Kommandos eben nicht arbeiten.
Und ich glaube, du stehst unheimlich auf Körpersprache, ne?
Ich stehe nicht nur auf Körpersprache, ich stehe auch sehr viel dafür, aktiv zu sein. Also auch als Hundeführer sehr aktiv zu sein. Und das versuche ich auch den Leuten immer wieder rauszukitzeln, bei denen, wo es geht. Ja? Viele haben halt so die Sache, warum kann der seinen Hund schicken und ich muss immer mitlaufen. Dann sage ich, sei immer froh, dass du mitlaufen kannst, dass du dich noch so gut bewegen kannst und probier es einfach mal mehr in diese Richtung. Das ist einfach eine Philosophiefrage. Frage. Klar, wenn sich jemand nicht so gut bewegen kann, dann bildet man den Hund, wenn es der Hund dann mitmacht, dafür aus, in die Distanz zu gehen oder wenn man körperliche Einschränkungen hat. Aber solange man die nicht hat, bin ich immer sehr dafür, erstmal das Maximum aus dem Menschen rauszuholen, bevor ich dann an den Hund gehe. Ich will es immer so einfach wie möglich für den Hund machen, was natürlich nicht immer so einfach für den Hundeführer ist.
Cool. Nimm uns mal mit in dein eigenes Training mit deinen eigenen Hunden. Wie oft trainierst du? Wie sieht das aus? Was machst du da?
Also in den letzten 5 Wochen außer spazieren gehen nichts. Das hängt aber damit zusammen, weil ich hier mein Haus umgebaut habe und da keine Zeit hatte. Aber ansonsten, sage ich mal, versuche ich ein regelmäßiges Training auf die Beine zu stellen. Ich sag mal so, ja, 2-mal die Woche, wenn es klappt. Zwischendrin vielleicht auch mal Kleinigkeiten nacharbeiten. Das hängt dann halt stark immer davon ab. Die Motivation, alleine was zu tun, ist ja jetzt nicht die höchste bei mir. Ich versuche das dann immer mit in meinen Gruppen zu machen, da wo es eben für die Hunde passt. Und ja, wenn die Lust da ist, dann mehr und wenn die Lust nicht so da ist, dann weniger. Und ja, es läuft mehr oder weniger. Ich könnte oder müsste mehr machen, aber ich bin da manchmal auch sehr faul. Das muss ich leider zugeben.
Okay. Einen dritten großen Sektor haben wir im Trainingsbereich dazu bekommen und gerade jetzt in diesen Zeiten, ja, habe ich das Gefühl, dass er immer wichtiger und immer größer wird, Online-Training.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Ja, ich finde das gut für die Leute, die es machen. Ich selber habe bisher da keine Zeit zu gehabt, weil ich eben ganz klar sage, mein Training in der Halle oder meine Arbeit lastet mich da zu 100% aus. Da habe ich nicht noch Zeit zusätzlich, sowas zu machen. Ja, es ist ein gutes Lernmittel, was ich ja gerade schon gesagt habe, aus den internationalen Erfahrungen. Wenn es diese Leute nicht geben würde, die Online-Training geben, dann würden sich eben auch viele Leute in Entwicklungsländern vom Agility oder eben auch Leute, die nicht dieses Trainingsumfeld um sich herum haben, mit Leuten, die einem direkt Tipps geben können, nicht so weiterentwickeln. Und zum Beispiel Thema Running Contacts, das ist angefangen worden, dann konnte das ein Hund, dann sind die Online-Geschichten gekommen und wenn ich jetzt 5 Jahre zurückblicke, da gab es eine Handvoll, die das haben und mittlerweile macht es ja nicht jeder, das funktioniert nicht, es macht auch nicht fast jeder, aber es ist eine extrem hohe Anzahl an Hunden geworden, weil eben auch ein Weg gefunden worden ist, das so gut zu vermitteln in mehreren Methoden, wo es dann irgendwann auch auf einen passt.
Ja. Wie hast du es über all die Jahre immer geschafft, up-to-date zu bleiben, was den Sport angeht?
Ja, ich bin jemand, der sehr viel mit den, der sehr viel um sich herum auch wahrnimmt, auch auf den höheren Meisterschaften, gerade dann Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Was machen andere? Wie führen die? Man hat natürlich auch Austausch. Dann ist es auch so, dass ich jetzt das Glück habe, eben auch mit Tobias und Daniel ab und zu mal was zu trainieren, beziehungsweise da eben auch viel sehen zu können. Und so nimmt man immer ein bisschen mit. Und ja, bisher habe ich halt auch immer das Glück gehabt, die Hunde zu haben, beziehungsweise mich dann eben auch immer so durchsetzen zu können, wenn es darauf ankommt. Ich habe jetzt nicht immer die besten Hunde gehabt, das ist ganz klar. Ich habe sehr zuverlässige, gute Hunde. Und ich denke auch, dass ein großer Pluspunkt immer auch die Nervenstärke war, die ich in diesen Sachen hatte. Und deswegen auch bei den Sachen, wo es darauf ankommt, mich eben durchsetzen konnte. Aber das Feld wird immer stärker und immer stärker und die Leute werden auch immer sicherer und immer besser.
Ja. Nimm uns mal zum Ende hin nochmal mit in den Alltag eines hauptberuflichen Agility-Trainers. Wie sieht das aus?
Ja, hauptberufliche Agility-Trainer sieht aus, dass man eben schon den größten Anteil seiner Arbeit klar in der Halle hat, in seinem wöchentlichen Training. Dann ist das aber auch noch die eigenen Hunde versorgen. Klar, das ist man natürlich selber schuld, wie viele Hunde man hat. Je mehr Hunde man hat, desto mehr Arbeit hat man natürlich auch. Dann kommt aber auch noch dazu ein großer administrativer Bereich, Buchhaltung, Leute verwalten, E-Mails schreiben, Chats, sich mit Kunden besprechen, auseinandersetzen, also viel Bürotätigkeiten, viele Sachen, die hinter so einer Hundeschule im Training laufen. Dann natürlich durch die Halle eben auch noch viele Sachen um die Halle, Baumaßnahmen, die anfallen, Turniere planen. Also da kommt schon einiges zusammen. Und dann ist so eine Woche eben ruckzuck ausgefüllt. Dann ja, noch Richtertätigkeiten und dann eben noch die eigenen Hunde irgendwo auf Turnieren unterbringen. Und dann ist so eine Woche auch ganz schnell rum.
Was ist dein Ausgleich zu all dem?
Mein Ausgleich zu all dem, ich versuche mit den, auch da ist der Hund natürlich wieder mit eingebunden, wenn es das Wetter zulässt, zu joggen, beziehungsweise mit den Hunden Scootern zu gehen. Die ziehen sehr gerne, bis auf der Shelty, der zieht nicht so gerne, der rennt lieber nur nebenher. Ansonsten versuche ich auch, jetzt vor der Pandemie, in der Pandemie geht es natürlich nicht, ja, einfach auch mal in Ruhe zu saunen, mal abzuschalten und mal nichts zu tun und sich einfach auch mal verwöhnen lassen in so einem, an so einem Saunatag. Ne? Also,
Ja,
ja.
cool. Machen wir ganz am Ende. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor und du ergänzt einfach ohne lange
Ich
nachzudenken.
versuch's.
Agility ist für mich.
Meine Erfüllung, ja, mein Leben.
Lieblingsgerät im Agility.
Lieblingsgerät im Agility war bisher immer der Slalom.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich.
Sind für mich ja, mein Lebensinhalt und ich bin gerne mit ihnen zusammen und unternehme mit ihnen gerne viel.
Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
Der wichtigste Satz, boah, bist jetzt so ad hoc nicht, kann ich nicht sagen.
Okay, dann spoilern wir an der Stelle aber, dass der wichtigste Satz, den Daniel Schröder im Training jemals gehört hat, von dir gekommen ist.
Ja. ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber du kannst noch gerne erwähnen.
Lass uns abwarten, bis Daniels Folge kommt.
Okay, warten wir ab, bis Daniels Folge kommt.
Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren.
Weiter rasant entwickeln.
Okay, und ganz am Ende, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde.
Habt Spaß mit euren Hunden und macht ja, geht auf eure Hunde ein, hört in euch selber rein, wenn es mal nicht so funktioniert. Es ist ein Sport, der sehr, sehr anspruchsvoll ist und wo halt Sieg und Niederlage immer in Sekundenbruchteilen entschieden wird. Und wenn es nicht klappt, darf man sich ärgern, so wie ich das auch gerne tue. Aber danach ist einfach auch gut. Man geht aus dem Parcours raus und danach muss alles erledigt sein.
Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für ein richtig cooles Gespräch. Es hat mich übertrieben gefreut und ich glaube, da ist so viel drin, wo wirklich jeder was für sich
Ja.
mitnehmen kann.
Danke für das Angebot und ist eine super Sache gerade in der Zeit und wird mit Sicherheit viele super Folgen geben und vieles Nettes zum Hören dabei sein.